ARD.
Wir stehen in einer alten Holzhütte in China. Im Bett liegt eine fast 70-jährige Frau. Es sind ihre letzten Momente. Sie wird ganz friedlich von uns gehen. Und damit ist es ein Ende, das keiner erwartet hat. Denn das hier ist Zheng Yi Cao, die mächtigste Piratin der Geschichte. Tausende gegnerische Schiffe versenkt sie. Und dass ihr Leben nicht in der Schlacht, sondern friedlich im Bett endet, ist nur einer von vielen smarten Schachzügen von ihr. Meine lieben Mäuse des Wissens, meine Güte, wird das eine aufregende Folge. Als ich Johnny das erste Mal von Zheng Yi Cao erzählt habe, war ich richtig aufgeregt. Inmitten von natürlich hauptsächlich männlichen Seeräubern setzt sie sich mit Härte und Disziplin durch. Sie wird zu einer der gefürchtetsten Piraten aller Zeiten und das Ende ihrer Karriere ist, glaube ich, das krasseste. Wir klären heute, wie sie überhaupt in die Piraterie gerät, an der Stelle aber erstmal eine Content-Warnung. Hier wird es unter anderem um das Thema Prostitution gehen. Wir sprechen dann darüber, wie sie dazu kommt, eine riesig große Flotte an Schiffen zu übernehmen und wie sich dann alles wendet. Ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. China vor dem Sturm. Spätes 18. Jahrhundert. Europa versinkt in den Auswirkungen der Französischen Revolution, aber wir sind heute im chinesischen Kaiserreich. Und das ist größer als je zuvor. Seit Jahrzehnten sitzt Kaiser Qianlong auf dem Thron. Nach außen wirkt das Reich wohlhabend und sehr mächtig, als wäre alles in bester Ordnung. Doch im Land selbst wachsen enorme Spannungen. Die Bevölkerung Chinas wächst explosionsartig. Schon rund um das Jahr 1800 sind es im Land fast 300 Millionen Menschen. Das ist mehr als ganz Europa damals zusammen und das soll zum Problem werden. Land sowie Lebensmittel werden knapp, es kommt zu Schmuggel, Gewalt, Überfallen. Viele Menschen rutschen in bittere Armut. Und wer Folge 29 von Wissen mit Johnny kennt, weiß, was daraus damals sehr oft resultiert. Arme Menschen sehen nur eine letzte Möglichkeit, um aus dem Elend zu entkommen. Die Piraterie. Wird man Pirat oder Piratin, lässt man quasi alle Gesetze hinter sich. Man raubt und plündert, um zu überleben. Und das klappt damals echt gut, weil Kontrollen gibt es fast keine. Die kaiserliche Marine, also die Wasserpolizei, ist sehr schwach, das Meer um China dadurch quasi ein rechtsfreier Ort. Und so beherrschen schnell gigantisch große Flotten von Piraten die südchinesische See. Und inmitten dieser Welt wächst ein Mädchen auf, das ursprünglich Xiyang heißt. Sie stammt aus der Stadt Guangzhou, lebt in ärmlichen Verhältnissen und im damaligen China hat sie kaum Möglichkeiten, sich aus dieser schwierigen sozialen Lage zu befreien. Für viele junge Frauen an der Küste bleibt nur ein Weg, um Geld zu verdienen und zu überleben: Prostitution. Der Hafen von Guangzhou ist damals einer der wichtigen Handelsknotenpunkte des Landes und berühmt für seine sogenannten Blumenboote. Das sind schwimmende Bordelle und damit ein großer Trick, denn eigentlich ist Prostitution, also das Anbieten des eigenen Körpers, in China offiziell verboten. Doch auf dem Wasser gelten andere Zuständigkeiten, andere Gesetze. So kommt es dazu, dass auch unsere Protagonistin, die junge Xiyang, dort anfängt, als Prostituierte zu arbeiten. Und obwohl es erstmal wirklich schrecklich ist, dass ihr nur diese Wahl damals bleibt, nutzt sie das Ganze schnell strategisch für sich. Viele der Kunden sind Seeleute, oftmals in hohen Positionen. Yang beginnt, die Gespräche der Männer genau zu studieren, lernt, wie Machtstrukturen und Verhandlungen auf dem Meer funktionieren. Schnell eignet sie sich einiges an Wissen an. Parallel beginnen die Piraten vor der Küste Chinas zu rebellieren. Es kommt zu großen Schlachten, teils auch ausgelöst durch Unruhen in anderen Ländern, wie beispielsweise Vietnam. Und ein Piratenführer steigt in dieser Region damals extrem auf. Sein Name? Zheng Yi. Schon seine Vorfahren waren mächtige Piraten. Tausende Männer hören auf ihn und wie es der Zufall so will, kreuzen sich die Wege von ihm und unserer Xiyang. Wann genau ist nicht sicher, etwa um das Jahr 1800. Xiyang ist also um die 25 Jahre alt. Auch wie und warum ist nicht ganz genau historisch belegt, womöglich auf einem der Blumenboote. Doch sicher ist, dieses Treffen wird die Geschichte verändern. Denn 1801 heiraten er und sie. Aus Xiyang wird so Zheng Yi Cao. Was übersetzt ungefähr bedeutet, die Ehefrau von Zheng Yi. Doch auch wenn der Name suggerieren könnte, dass sie nichts zu sagen haben wird in dieser Ehe, exakt das Gegenteil wird der Fall sein. Und das wird zur Grundlage ihres unglaublichen Aufstiegs. Kapitel 2: Der Aufstieg einer Piratenkönigin. Mitspracherecht bei allen Entscheidungen, Anteil an Beute und Einnahmen und Handlungsmacht über die Schiffe. Das alles fordert Zheng Yisao bei der Eheschließung. Extrem unüblich für diese Zeit, eine Frau, die so klar fordert, was sie will. Und noch verblüffender, ihr Mann stimmt zu. Ein paar Jahre später kommt es dann zum großen, auch tragischen Machtwechsel. Im Jahr 1807 tobt ein heftiger Taifun über das südchinesische Meer. Vor der Küste Vietnams hält ein Schiff dem Sturm nicht stand und sinkt. Auf ihm Zheng Yi. Zheng Yisao ist plötzlich allein und sie hat sofort einen Plan. Entschlossen beansprucht sie öffentlich die Führung seiner Flotte. Sie beruft sich darauf, dass sie sich die letzten Jahre schon auch durch die Ehe eine führende Rolle erarbeitet hat. Und tatsächlich akzeptiert dies die damalige Piratenwelt. Viele wissen, dass sie eine sehr kluge Strategin ist. Sie wissen, dass Zheng Yisao im Hintergrund schon länger die Fäden gezogen hat. Doch diese weiß auch, dass sie sich ihre Position sichern muss. Sie knüpft daher strategische Allianzen, bringt starke, einflussreiche Männer auf ihre Seite. Und das wiederum verschafft ihr damit die Loyalität eines Großteils der Flotte. Doch das ist noch nicht alles. Zheng Yisao gelingt etwas ganz Großes. Bislang waren die Piraten der südchinesischen Küste durch viele Konflikte zersplittert. Also ganz viele meist kleinere Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen und schwächen. Doch sie nutzt familiäre Bindung, Hochzeiten, wirtschaftliche Abhängigkeiten und gemeinsame Feindbilder. Sie bietet allen Piraten Schutz, Beuteanteile und eine klare Ordnung. Und so entsteht Schritt für Schritt eine beispiellose Allianz. 6 große Flotten schließen sich so zusammen. Es entsteht etwas nie Dagewesenes. Kein Mann hat es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft, so viele kleine Konflikte zu lösen und alle zusammenzuführen. Und so wird die größte Piratenflotte der Menschheit geboren. Und ey, passt mal auf, die Zahlen jetzt sprengen wirklich alles, was es vorher in der Piraterie gegeben hat. Unterschiedlichen historischen Berichten nach gehören zu Zheng Yisaos Rote Flaggenflotte zum Höhepunkt 1800 Schiffe. Auf ihnen zwischen 70.000 und 80.000 Piraten. Egal wo auf der Welt, keine Piratenflotte erreicht auch nur ansatzweise diese Dimension. Angeführt von einer Frau. Und wie? Zheng Yisaos Flotte kontrolliert ganze Küstenabschnitte, blockiert Handelsrouten, zwingt Dörfer, Städte und Händler zu Abgaben. Um eine solch große Macht zusammenzuhalten, setzt unsere Piratin auf ein Instrument, das gefürchtet und respektiert zugleich ist. Sie etabliert einen strikten Piratenkodex, ein Regelwerk für alle 80.000 Piratinnen und Piraten. Und das hat es in sich. Verweigert jemand einen Befehl, überfällt jemand ein Schiff ohne Erlaubnis, wird innerhalb der eigenen Flotte gestohlen oder vergeht sich ein Mann an einer Gefangenen. Auf all diese Dinge folgt die Todesstrafe. Generell setzt sich die Piratenanführerin sehr für Frauen ein. Es gibt beispielsweise auch harte Strafen, wenn ein Pirat auf hoher See untreu seiner Ehefrau gegenüber ist. Durch diesen Kodex, durch diese klaren Strukturen festigt sich Zheng Yisaos Macht immer weiter. Doch ihre Flotte steht am Rande eines gewaltigen Konflikts, der eine höchst ungewöhnliche Konsequenz für sie haben wird. Kapitel 3: Ein Ende, mit dem keiner rechnet. Ihr müsst euch ganz kurz vorstellen, wie extrem sich das südchinesische Meer in dieser Zeit verändert. Während hier auf dem Wasser vor ein paar Jahren lediglich ein paar Händler und Fischer anzutreffen waren, patrouillieren hier jetzt hauptsächlich Piraten. Viele chinesische Schiffe trauen sich nicht mehr, den Hafen zu verlassen, und auch die Landbevölkerung wird immer wieder angegriffen und beraubt. Und die Dimension dieses Konflikts ist unglaublich. Die Armeen mehrerer Länder haben sich gegen Zheng Yisao zusammengetan. Ganz einfach, weil diese zu mächtig geworden ist über die Zeit. Die Staaten fürchten, dass sie bald alles kontrollieren werde. Sie hat nämlich schon sehr viele Dörfer, Küstenstädte und Händler unter ihrer Kontrolle. Diese zahlen Abgaben mittlerweile an die Piraten und nicht mehr an den Staat. China entsendet daher ihr gesamtes kaiserliches Heer. Sie wollen Yisao ein für alle Mal zu Fall bringen. Doch wir haben ja schon herausgefunden, wie strategisch brillant diese ist. Sie kennt mittlerweile alle Strömungen, Untiefen und Küstenlinien. Immer wieder lockt die Piratin die Schiffe der Marine in Hinterhalte, kesselt sie dann ein und wenn sie sich nicht ergeben, versenkt sie sie. Das gigantische Kaiserreich China hat keine Chance. Und so soll es auch einigen anderen Ländern im Kampf gegen Zheng Yisao gehen. Auch die portugiesische Kolonialmacht greift ein, dann ebenfalls Einheiten Großbritanniens. Doch ganz egal, wer es versucht, niemand schlägt die Piratin und ihre gigantische Flotte. Und was dann folgt, ist nicht weniger beeindruckend als die Siege selbst. Denn Yisao erkennt, dass dieser anhaltende Kampf zwar immer siegreich endet, aber dennoch viel Kraft und Geld kostet. Also schmiedet sie 1810 erneut einen Plan. Sie schlägt dem chinesischen Staat ein Gespräch vor. Solche Verhandlungen sorgen normalerweise für höchste Anspannung im Vorhinein. Die chinesischen Repräsentanten sind vorbereitet auf das Schlimmste. Ihre Waffen sind parat. Keiner weiß, was die gefürchtete Zheng Yisao vorhat. Doch als diese erscheint, trauen die Regierungsvertreter Chinas ihren Augen nicht. Yisao steht vor ihnen, unbewaffnet. Ein unglaubliches Zeichen, denn bei solchen Verhandlungen ist es damals nicht unüblich, dass es zu Kämpfen kommt. Oder dass man als Piratin mit Gefangenschaft oder Hinrichtung rechnen muss. Auf diese Art und Weise zu erscheinen bedeutet, ich möchte keinen Kampf, ich habe aber auch keine Angst vor euch. Und ihr Plan geht auf. Nach mehreren Stunden der Gespräche steht ein Ergebnis und das hat es in sich. Die Regierung Chinas gewährt Zheng Yisao eine umfassende Amnestie. Das bedeutet, dass alle bisherigen Verbrechen der Piraten und ihrer gesamten Flotte offiziell vergeben werden. Sie werden ohne Strafen wieder zurück in die chinesische Bevölkerung integriert. Von einem Tag auf den anderen gelten sie also als freie Bürgerinnen und Bürger des Reiches. Niemand kommt ins Gefängnis, niemand wird hingerichtet oder enteignet. Sogar die erbeuteten Reichtümer dürfen sie alle behalten. Man könnte jetzt denken, Alter, wieso lässt die Regierung das alles zu? Aber sie wissen auch, ihnen bleibt keine Wahl. Im Kampf werden sie Yisao nicht besiegen. Durch diese Verhandlung lösen sie das Piratenproblem an ihren Küsten auf einen Schlag, ohne selbst Truppen opfern zu müssen. Es ist also quasi ein Win-Win für alle. Und so beendet Zheng Yisao mit diesem Abkommen ihre Piratenkarriere. Sie verlässt diese von Männern geprägte Bühne als Frau ohne eine einzige Niederlage, obwohl ganze Staaten sie bekämpft haben. Ein unübliches Ende und deshalb umso beeindruckender. Zusammenfassung: China wächst im 18. Jahrhundert auf eine nie dagewesene Größe an, doch zu schnell, das Kaiserreich gerät in Probleme, die ganzen Menschen zu versorgen und so wachsen Armut, Korruption und Unruhe. Besonders an der südlichen Küste. Und so wird die Piraterie für viele Menschen zur letzten Überlebenschance. In dieser Welt wächst eine junge Frau namens Xi Yang auf. Aus einfachen Verhältnissen stammend arbeitet sie zunächst auf den Blumenbooten von Guangzhou. Durch diese teils sehr erfahrenen und einflussreichen Seefahrer, die als Kunden zu ihr kommen, lernt sie alles über Machtstrukturen, Verhandlungen und das südchinesische Meer. Als sie dann um das Jahr 1800 den Piraten Zheng Yi trifft, ein gefürchteter Anführer der großen roten Flaggenflotte, verändert sich ihr Leben schlagartig. Ihre Heirat wird zur strategischen Allianz. Xi Yang wird so zu Zheng Yisao, zur Frau von Zheng Yi. Und als dieser im Jahr 1807 stirbt, nutzt sie das Chaos des Moments und übernimmt die Führung der Flotte. Sie schließt durch clevere Verhandlungen weitere Piratenflotten zusammen und es entsteht eine Konföderation in einer nie dagewesenen Größe. Je nach Berichten soll es bis zu 1800 Schiffe und 90.000 Piraten gewesen sein, die damals alle unter ihrem Kommando stehen. Es ist die größte Piratenmacht der Geschichte, getragen von einem strikten Kodex. Disziplin, zentrale Beuteverteilung und harte Strafen sichern ihre Herrschaft. Und sie wird sogar so mächtig, dass ganze Länder keine Chance haben. China, Portugal und Großbritannien greifen an, doch Yisao kennt die Gewässer so gut, dass selbst moderne Kriegsschiffe scheitern. Doch die Kämpfe kosten viel Kraft, Zeit und Geld. Also wählt die Strategin einen neuen Weg. Sie will mit China verhandeln, erscheint als Signal unbewaffnet und erhält tatsächlich eine vollständige Amnestie. Das bedeutet, es gibt keine Strafen, die Piratinnen und Piraten dürfen die Beute sogar behalten. Nach nur 10 Jahren beendet Zheng Yisao damit ihre Karriere als Seeräuberin, ohne eine einzige Niederlage. Sie lebt danach als Geschäftsfrau in China, eröffnet ein Glücksspielhaus in Guangzhou und stirbt 1844 im Alter von 69 Jahren eines natürlichen Todes. Was eine beeindruckende Frau. Ihr Mäuse, was war das denn bitte für eine spannende Folge? Und ja, natürlich wollen wir das Rauben der Piraterie nicht schönreden, aber was für eine krasse Frau! Sich so mutig in dieser Männerdomäne zu behaupten, strategisch und völlig durchdacht zu handeln und dadurch die größte Piratenflotte der Weltgeschichte aufzubauen. Und dann auch noch alle eigenen Leute zu retten. Also wirklich Hut ab. Wir freuen uns schon auf alle eure Fragen zu unserer mutigen Piratin. Nächste Woche gibt es dann 3 davon am Ende der Folge. Genauso wie jetzt zur letzten Woche, als es um die Pilotin Emilia Earhart ging. Frage 1 kommt heute wieder von vielen, unter anderem von Enea, Thea B. Santi, Leon Bodemann und Finny. Zoe, war Emilia eigentlich verheiratet und hatte sie Kinder? Also, erstmal ja, sie hat 1931 den Verleger George Putnam geheiratet. Emilia behält aber bewusst ihren eigenen Nachnamen, was unüblich für die damalige Zeit ist. Denn ihre Karriere ist ihr damals am wichtigsten. Auch deshalb bekommt das Paar keine Kinder. Nummer 2 ist von Ellie. Sie fragt sich, wie Emilia bei den langen Flügen allein geschlafen hat, wenn es damals noch keinen Autopilot gibt. Und ja, die Antwort ist tatsächlich so gut wie gar nicht. Sie ist dann einfach wach geblieben. Und das war auch echt nicht ohne. Die Erschöpfung macht ihr häufiger zu schaffen. Und unsere letzte Frage für heute kommt von Hannah. Zoe, wie schnell ist denn so ein Flugzeug damals geflogen? Also die Lockheed Vega, das Modell, mit dem Emilia den Atlantik überquert hat, kann mit einer Geschwindigkeit von knapp 300 km/h fliegen. Auch das Modell für die Weltumrundung ist ähnlich schnell. Zum Vergleich, ein Passagierflugzeug heute fliegt mit ca. 800 bis 900 km/h. Trotzdem ist das für die damalige Zeit schon wirklich sehr, sehr schnell. So, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich wie immer, dass sie euch gefallen hat. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und natürlich wünschen wir allen, die es feiern, frohe Weihnachten und schöne, erholsame Feiertage. Wenn ihr übrigens Lust habt, mehr über das Fest zu erfahren, hört gern mal in die neueste Folge Wissen mit Johnny rein. Die ist quasi ein Weihnachtsspecial mit Erklärungen zum Fest, verrückten Bräuchen weltweit und. Ansonsten könnt ihr natürlich wie immer auch entscheiden, was wir als nächstes hier machen. 3 Frauen stehen wieder zur Wahl und wir erklären sie euch gern. Als erstes haben wir Rosa Parks. Sie ist eine der ersten schwarzen Frauen, die sich 1955 weigert, ihren Sitzplatz im Bus für eine weiße Person zu räumen. Das Ganze löst dann eine landesweite Protestwelle aus. Als zweites haben wir Jane Austen, eine britische Schriftstellerin, die mit scharfsinnigen und oft ironischen Romanen Gesellschaft, Liebe und die Rolle der Frau in England des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Und zuletzt haben wir Ada Lovelace. Sie gilt als erste Programmiererin der Geschichte, weil sie schon im 19. Jahrhundert erkennt, dass Rechenmaschinen mehr können, als nur Zahlen zu addieren. Wir sind wie immer gespannt, für wen ihr euch entscheidet und hören uns dann damit am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin wünschen wir euch noch schöne Feiertage, verbleiben mit ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.